Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss.
Wer war der authentischste Coach, den du erlebt hast, der quasi für seine mentale Gesundheit gesorgt hat und der dann einfach auch die Emotionen im positiven Sinne nach außen getragen hat?
Und Dr. Burak Yildirim.
Ich denke, wenn man viele Trainer im Rahmen einer Umfrage fragen würde, wie wichtig ist das Thema der mentalen Stärke, dann würden mit Sicherheit viele 100% ankreuzen, aber wir würden bestimmt irgendwo bei 90% landen.
Endlich, nach über 80 Folgen können Dr. Burak Yildirim und ich endlich mal über Fußball reden. Das tun wir eigentlich immer im Vorgeplänkel, wenn wir uns sehen, was immer sehr lustig ist und tauschen uns aus. Aber jetzt geht's ans Eingemachte, lieber Burak. Grüß dich erstmal.
Ich grüße dich auch. Ja, das ist mal ein schönes Thema, Fußball. Ja. Davon verstehe ich nichts und darf aber jede Menge. Und bin mal gespannt,
guck mal,
wie wir unsere Erfahrungen so einbringen.
Ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen darauf aufmerksam geworden bin ich, auf das Thema, was können wir von den Supertrainern lernen? Da könnte man sich jetzt erstmal fragen, so, was sollen wir denn irgendwie von Supertrainern lernen können? Die haben sagt zumindest die UEFA in den Trainerpublikationen, geben Fachleute darüber Auskunft, wie Coaches Stressfaktoren, die sich negativ auf ihre mentale Gesundheit und ihr Wohlbefinden auswirken, bewältigen können. Ich wusste gar nicht, dass die Supercoaches im bezahlten Profifußball derart gestresst sind, dass sie durchaus Coaches an der Seite haben, die diese Stressfaktoren bewältigen können mit ihnen zusammen und etwas für ihre mentale Gesundheit tun können. Das ist mir in der Tat komplett neu gewesen und deshalb bin ich auf diese Folge wirklich wahnsinnig gespannt, weil du wirst uns da als Arzt und als jemand, der da sehr, sehr nah dran war, ich glaube über 25 Jahre insgesamt.
Insgesamt, ja, also im Profibereich,
ja. Genau.
Mit DFB und der mannschaftsärztlichen Tätigkeit bei Bayer, bei den Profis circa 15 Jahre, aber den Zirkus habe ich insgesamt über 25 Jahre mit begleiten dürfen.
Boah, und deshalb bin ich wirklich gespannt, man kann ja, ich lerne so gerne und ich bin gespannt, was ich heute von dir lernen kann und von den Trainern, die sich jeden Samstag, jeden Sonntag, manchmal freitags, früher auch montags an die Seitenlinie stellen und nicht aber ohne dich zu fragen, wie dein Mental Health Moment der Woche war.
Der war gemischt. Also vielleicht kannst du mir helfen, den einzuordnen. Ich hab beim Scrollen auf Instagram habe ich ein Reel gesehen. Überschrift war, wie Paare sich finden. Und das kennt man ja dann, ne? Da kommen so ein paar Prozent, also so 2, 3, 4, 5 Balken und Prozente und dann tickt so langsam die Uhr. Das Zeitfenster ging von 1930 bis 2024. Also fast 100 Jahre. Die Entwicklung über 100 Jahre, wie Paare sich finden. Und Klassiker sind natürlich erste Treffen Bar oder Restaurant, dann über Freunde, Arbeitskollegen, über die Familie, über die Schule, über die Uni, über Nachbarn und vielleicht 1930 und ein paar Jahre danach noch interessant kennenlernen in der Kirche beim sonntäglichen Gebet. Mhm. Und irgendwann kommt natürlich noch die Zeile online. So, die wurde aber erst natürlich aktiviert, nachdem dieser Zeitraffer von 1930 zum Jahre Beginn Anfang der 1990er kam. Also das heißt, die ersten 60 Jahre oder über 60 Jahre war Matt online, also quasi online kennengelernt bei Null. Und danach, Danach knallt das Ding nach oben. Von null ja. auf 2024 61%.
Wow.
61%.
Wow.
Und dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, jetzt ist ja das Problem mit Social Media, Thema auch, okay, wer verbreitet das? Fake News, einfach nur so ein bisschen Pillepalle und so weiter. Also habe ich mich tatsächlich, weil mich das so geflasht hat, auf die Suche gemacht, woher diese Informationen stammen. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich, das ist irre, da bin ich tatsächlich auf die John Hopkins Universität in Baltimore gestoßen. Und dann hat der Sportskamerad Michael Rosenfeld 2019 diese Arbeit publiziert. Und die lautet im Grunde, wie Paare sich finden, also auf Deutsch übersetzt, oder wie Online-Dating andere Wege des Kennenlernens verdrängt. Und dann haben die tatsächlich eine wissenschaftliche Abhandlung gemacht. Und jeder kennt John Hopkins Universität in Baltimore. Das ist jetzt keine Pommesbude, ne? Also von daher fand ich es schon spannend. Und dann haben die das 2019 publiziert. Und dann habe ich mir erst die Ergebnisse angeguckt. Und 2019 lagen wir bei 38%.
Mhm.
Erstes Kennenlernen online. Das okay. heißt, innerhalb der letzten 5 Jahre ist das von 38 auf 61% gestiegen. Und nicht überraschend, Kennenlernen in der Kirche ist abgestürzt in den letzten 100 Jahren.
Das überrascht mich ja total.
Das ist sehr komisch. Das ist sehr komisch. Was auch total komisch ist oder mich ein bisschen auch getroffen hat, weil ich natürlich echt romantisch finde, ist, met in primary or secondary school. Also, wie man so schön sagen würde, fast, das wäre eigentlich noch früher, Sandkastenliebe.
Boah.
Da diebet ja nicht mehr. Da diebet
ja.
Es gibt auch übrigens kaum noch Sandkästen, ne? Muss man übrigens auch mal dazu sagen.
Also, ich habe eine gekauft. Ich habe eine gekauft. Eine sehr, 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 sehr schöne.
Das ist gut.
Ja.
Das ist gut. Wir waren letztens bei Freunden und dann ging es um Haustiere. Haben wir übrigens eine sehr tolle Folge zugemacht. Legendär.
Sehr schöne. Was
gerne
Katzen und Hunde für die mentale Gesundheit.
Ja, richtig. Fand ich toll.
Ja.
Und dann hat die Freundin gesagt, sie möchte keine Katzen, sie möchte keine Hunde. Und dann haben wir zu den Kindern gesagt, die haben 4, wir haben 3, haben zu den 7 Kindern gesagt, geht doch mal raus. Ne, schön frische Luft, bleib, spielt ein bisschen draußen. Da sagt die, ja, aber bitte nicht zum Spielplatz. Sag ich, warum? Gerade da. Nee. Weil das ist hier von der ganzen Gemeinde der Hunde- und Katzen, das Hunde- und Katzenklo. Und da sage ich, ja, dann können wir auch irgendwann keine Sandkasten, vor allen Dingen keine Sandkastenliebe mehr haben. Aber das ist ein anderes Thema. Aber jetzt nochmal zurück zu dieser Studie. Ich meine, Tinder, Grindr, Bumble und wie die alle heißen, die sind ja alle geläufig mittlerweile. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn sich jetzt 61% rein statistisch oder studientechnisch jetzt zusammengefasst, 61% der Leute, die als Paar zusammenkommen, online getroffen haben, das ist, weiß ich nicht. Deshalb habe ich eben gesagt, vielleicht kannst du mir helfen. Ist das gut oder ist das irgendwie gefährlich? Vor allen Dingen diese rasante Entwicklung von 38% im Jahre 2019 auf 61% 5 Jahre später. Weil wenn man das ein bisschen hochskaliert, dann sind wir natürlich in weiteren 5 Jahren schon noch weiter im Bereich Online kennenlernen. Elitepartner.de. Aber wie gesagt, vielleicht kannst du mich da irgendwie mental abholen, ob das ein Mental Health oder ein Mental Hell Moment ist.
Also vielleicht ist es ein mental erhellender Moment.
Das auf jeden Fall.
Das vielleicht, ja. Naja, also es ist ja so, wenn ich habe jetzt gerade noch mal kurz nachgedacht, aber was ja immer ganz gut ist, bevor man spricht. Ich habe den Eindruck, dass das Kennenlernen online und das Kennenlernen im normalen, wahren Leben, Sandkaste, wo auch immer, ungefähr so ist wie Magazin, Print lesen und digital Nachrichten konsumieren. Das ist ein Zeitgeist. Es ist die Kulturen, also die Kultur ändert sich einfach. Das heißt, durch die Digitalisierung, warum sollen sich nur Rezepte plötzlich ändern oder beziehungsweise anders verfügbar sein, anstatt früher in einem Kochbuch oder in einer Kochzeitschrift. Heutzutage gehst du irgendwie zu chefkoch.de und oder hast einen Thermomix und da ist alles online. Alles, komplette Toto. Also das heißt, du kochst online, du liest Zeitung online, du hörst Podcasts online, du gehst nicht zu Burak und Mike und guckst dir an, wie die beiden Spackos quatschen, sondern es ist viel einfacher beim Joggen, beim Baden, beim im Bett rumlümmeln, was auch immer, wo auch immer man Podcasts hört, im Auto natürlich. Das ist viel einfacher. Und gehört irgendwo auch dann wahrscheinlich zur Wahrheit mit dazu. Und so sehe ich es auch. Es ist für mich ist es nicht verwunderlich. Es nimmt ein wenig die Romantik, glaube ich. Es hat so einen mechanischen Prozess, wie online eben einfach auch ist. Also das heißt, auch das Scrollen ist aber was Mechanisches am Ende. Es ist nicht das bewusste Blättern in etwas, sondern es ist einfach ein Need. Und auch Sex ist ein Need geworden. Und auch vielleicht auch der Partner oder die Partnerin ist ein Need geworden. Das ist natürlich dann irgendwann auch ein romantisches Momentum. Das wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber der Start ist eben anders. Und ich kann dir von meinem Mental Health Moment, der passt da irgendwie sehr, sehr, sehr gut rein, auch erzählen, das Kennenlernen meiner Urgroßeltern. Das habe ich lange überhaupt nicht gewusst, wie das vonstatten gegangen ist. Und das passt wirklich perfekt. Das war jetzt nicht abgesprochen dahin. Ich habe das.
Bitte, das möchte ich auch nochmal herausstellen. Das war null abgesprochen. Wir reden gleich über Elite-Trainer und mentale Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Mental Health-Moment ist Tinder 2.0 und du kommst und zwar 1930 angerechnet bis heute und du kommst mit deinen Urgroßeltern, wie die sich kennengelernt haben, wahrscheinlich ja. Das muss ich kurz hochrechnen, ja wahrscheinlich sogar die 30er, 40er Jahre, je nachdem, wie alt die sind, geworden.
Ein Stück davor, ein kleines Stück davor, aber nicht viel, du hast recht. Also das war so die 1925er, 30er Jahre, irgendwie sowas, ja. Ich glaube, die haben sich kennengelernt 1925. Und da war es so, dass die Bauern die Ernte zusammen eingefahren haben. Die haben sich gegenseitig geholfen. Nachbarschaftshilfe nannte man das. Und es gab einen jungen Mann, der auch Bauers Sohn war, der aber gar keinen Bock hatte auf Ernte. Also wirklich gar keinen Bock. Und da gab es einen Deal, der musste auch nicht helfen bei der Ernte, der musste aber dann auf dem Heuwagen oben drauf sitzen und musste Musik machen. Der hat Gitarre gespielt und hat gesungen und war quasi, wenn du willst, der Rockstar der Bauern damals. Also überhaupt, er war sehr, sehr bekannt, war ein sehr gut aussehender, smarter Mann, der Gitarre spielte und sang. Und dann kam die Bauerstochter eines Bauern aus der Region und verliebte sich in den Rockstar. Und saß quasi vor dem Heuwagen und er hat das Groupie aus der ersten Reihe abgefischt und hat gesagt, hey, kann dir sagen, ich werde nie ein Bauer werden. Ich werde immer geil Gitarre für dich spielen können und werde immer auch ein gutes Lied für dich singen können, aber den Rest musst du erledigen. Das war der Deal. Und sie hat gesagt, ja, sing einfach für mich, das reicht mir und sei gut zu mir. Und daraus sind 5 Kinder entstanden und auch ganz tolle Kinder und unter anderem natürlich meine Großmutter, auch Onkel Helmut, von dem ich hier mal erzählt habe. Ja, und steckt ein wenig in unserer DNA. Ich werde auch nie Bauer werden. Ich kann ein bisschen singen. Ich saß aber nicht auf dem Heuwagen. Also so viel kann ich sagen. Ich habe aber auch nicht Tinder gespielt um jetzt hier meine Frau kennenzulernen. Und ich bin, also das ist, fand im wahren Leben statt. Vielleicht ist das auch ein Teil in meiner DNA, real zu sein und eben nicht auf X oder Haken zu drücken. Das mag sein. Das war aber mein Mental Health Moment der Woche, weil ich erfahren habe, wie die sich kennengelernt haben. Das wusste ich einfach gar nicht, war eine komplette Bildungslücke. Und hat mich da wieder darin wieder bestätigt, dass es manchmal auch ganz gut ist, kein Bauer zu sein, sondern einfach ein verdammt guter Rockstar.
Ja.
Oder? So.
Rockstar ist einfach. Das ist es. Das ist die Endstufe.
Oder Fußballtrainer.
Rockstar. Bitte?
Oder Fußballtrainer.
Dann lieber Rockstar.
Der liebe Rockstar. Okay, lass uns einsteigen. Also ich habe versucht, die Brücke zu bauen. Du bist nicht ganz drüber gegangen über die Brücke. Macht aber nichts. Hm. Ich versuche, sie dir nochmal zu bauen. Und diese Meldung der UEFA, die vom 19. September ist, die hat mich nachdenklich gemacht, weil 200 Elite-Fußball-Coaches, also das Wohlbefinden von 200 Elite-Fußball-Coaches wurde untersucht. Während einer Spielzeit füllten die Coaches monatlich einen Fragebogen zu ihrer Vitalität und anderen Faktoren in ihrem Leben aus. Und dabei ist rausgekommen, dass das Wohlbefinden ganz eng gekoppelt ist mit der mentalen Gesundheit bei diesen Fußballtrainern. Und die Frage ist, was stresst die so? Also was ist da der größte Stressator und warum ist die mentale Gesundheit dieser Coaches vielleicht überdenkenswert und man muss sich drum kümmern? Und was tut man da bei den Vereinen im Speziellen für diese Coaches? Und was kann man da vielleicht von lernen? Weil wir ja in einer Welt leben und deshalb gibt es auch unter anderem diesen Podcast, die zweifelsohne belasteter wird immer und angestrengter wird. Und logischerweise auch, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass Frankreich schon in einer Ausnahmesituation ist oder in einem sehr ernstzunehmenden Zustand, sodass eben die mentale Gesundheit zur nationalen Aufgabe gemacht wird. Und wenn das alles so ist, dann ist die Frage, was können wir denn eigentlich von diesen Coaches lernen? Hol uns doch einmal da rein in diese Welt.
In die Welt der Trainer. Ja, ich hatte ja das Vergnügen, mit vielen zusammenarbeiten zu dürfen oder das Pech. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie man es einordnet. Ja, weil die Sache ist ja die, ich war ja früher Jugendtrainer, unter anderem eben bei Bayer Leverkusen. Ganz anderer Bereich, ne? Brauchen wir gar nicht mit Profitrainer zu vergleichen. Aber wenn man selber Trainer war, und arbeitet später dann in meinem Fall als Arzt mit anderen Trainern zusammen, dann ist wirklich so mit das Schlimmste, was man mitbekommen kann, ist, wenn der Trainer entlassen wird. Und warum? Weil man sich irgendwo oder irgendwie da hineinversetzen kann. Ne? Man denkt sich, meine Güte, der hat doch zum Teil sehr gute Entscheidungen getroffen, dann hat er ein paar ungünstige getroffen, dann haben wir ein bisschen Spielpech gehabt und so weiter und so fort und am Ende wird er entlassen. Dass das zum Geschäft gehört und viele auch dann sagen, ja, die kriegen doch genug Geld und vor allen Dingen Schmerzensgeld und so weiter. Ich habe das mal in einer unserer ersten Folgen mal gesagt, das mag alles sein, aber es ist schon bitter, wenn man mit Mitte 30, Mitte 40 oder Mitte 50 nicht mehr gebraucht wird oder nicht mehr arbeiten darf. Wenn man dann Geld hat, ist das schön, aber irgendwo fehlt dann trotzdem der Sinn manchmal des Daseins. Je nachdem, wenn man gerne arbeitet. Und deshalb war das für mich immer auf der einen Seite eben belastend, auf der anderen Seite aber wiederum habe ich dadurch eben viele Trainer kennenlernen dürfen. Und vor allen Dingen auch gesehen, unter welcher Anspannung, unter welchem Druck die Trainer stehen. Es geht natürlich nicht um Leben oder Tod, wie es manchmal in meinem Beruf der Fall ist. Im Fußball im Speziellen hat man das Gefühl, es geht um mehr. Mhm. Und dieses Brennglas, was auf die Trainer gehalten wird, das spürt man schon. Das spürt man intern, das spürt man tatsächlich von Woche zu Woche. Man weiß letztendlich, je nachdem wie das Spiel am Wochenende oder unter der Woche, wenn man international spielt oder englische Wochen hat, wie dann die Trainingswoche wird, je nachdem wie das Spiel eben gelaufen ist. Und deshalb kann ich mir auf der einen Seite natürlich sehr gut vorstellen, dass Trainer unter einer hohen Stress und auch psychischen Belastung leiden. Finde es auch gut von Seiten der UEFA, dass es eben diese Publikation gibt, wo man versucht, das zu erheben und letztendlich dann auch sowohl für die Trainer, aber auch in dem Fall für jeden anderen, in dem Fall für uns, eben auch transparent zu machen. Bei Fragebogen bin ich persönlich immer etwas kritisch, weil ich immer sage, gut, klar ist das anonymisiert, aber wer füllt denn da dann unbedingt die Wahrheit aus? Aber ich glaube, wenn man sich die Ergebnisse anschaut und vor allen Dingen, um mal positiv zu bleiben, was können wir daraus lernen? Was sind die zentralen Erkenntnisse einer solchen Publikation? Und geht diese Punkte Schritt für Schritt durch, was Trainer für sich als wichtig erachten, um mental gesund und ein mentales Wohlbefinden zu haben, dann denke ich schon, dass ein Großteil der ausgefüllten Fragebögen die Realität widerspiegelt.
Bedeutet was genau? Also was sind die Ergebnisse deiner Meinung nach oder beziehungsweise vielleicht nachgelagert noch die Frage, wie geht denn dann ein Trainer mit der Hygiene der mentalen Gesundheit um? Also was konkret tut er davor? Was sind Programme, die dann greifen, ob prophylaktisch oder akut? Also was tun Vereine oder die Trainer selber? Sind es die Vereine, die dann irgendwie Hilfestellung leisten, die dann auch einen mentalen Coach zur Seite stellen? Oder muss der Trainer sich das selber suchen? Wenn es 200 Profi-Coaches gewesen sind, das ist eine ganze Menge, also so viele internationale Clubs gibt es jetzt ja wiederum auch nicht. Das bedeutet ja dann irgendwie auch, dass fast jeder in einem Profi-Club da irgendwie auch mitgemacht haben muss, fast. Aber es ist ja gar nichts darüber bekannt. Also für mich war es gänzlich neu. Ich weiß, dass es Psychologen gibt, schon in den Nachwuchsleistungszentren, dass auch Mannschaften teilweise Psychologen, Psychotherapeuten fest angestellt haben. Aber die Coaches waren mir tatsächlich neu. Also vielleicht kannst du es konkreter machen, wie das so aufgebaut ist.
Also man kennt ja in anderen Bereichen oder Unternehmensstrukturen diese sogenannten Manager-Befragungen manchmal auch, woraus man dann eben das Profil, auch das mentale Profil eines Managers oder eines CEOs herausarbeitet. Und in England, interessanterweise, werden ja die Coaches eben auch oft Manager genannt, weil sie auch mehrere Aufgaben haben. Mhm. Und deshalb war mir das, wie gesagt, nicht neu. Inwieweit das nach außen hin publiziert wurde, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich wusste aber, dass letztendlich diese Themen laufen. Wenn man dann die Strategien sich mal anschaut, wie Trainer damit umgehen im Profibereich, dann kann man das sicherlich auch indirekt, wenn man den Fußball verfolgt im Speziellen, vielleicht auch aus vielen Plattitüden herausarbeiten. Also ein Thema ist beispielsweise, wie man sich aufs Wesentliche fokussieren kann. Es gibt ja so eine Plattitüde, ich glaube, die kennt jeder oder hat jeder schon mal gehört und kann es dann am Ende des Tages auch nicht hören, wenn die Trainer das von sich geben. Das ist, wir denken oder wir schauen von Spiel zu Spiel. Da denkt man ja immer, oh, was ist das denn für eine Aussage? Also, ja. Ne, ja. Komm doch jetzt mal, ne, sag doch mal was. Aber ja. Das mag als Plattitüde rüberkommen, aber de facto ist es so. De facto ist so, dass man wirklich nach dem Spiel sich auf das nächste vorbereitet. Ob das jetzt auch für die anderen Bereiche gilt, nehmen wir mal den medizinischen Bereich, weil ein Spieler, der jetzt in der Reha ist und in 4 Wochen voraussichtlich einsatzfähig ist, der spielt für das nächste Spiel keine Rolle. Das heißt, auch da müssen wir uns vom medizinischen Bereich auf die Spieler konzentrieren, die für das nächste Spiel, und bei einer englischen Woche kann das 3 Tage später sein, beim normalen Rhythmus vielleicht dann eine Woche später, dass man sich tatsächlich auf die nächsten Aufgaben oder in dem Fall die nächste Aufgabe, das Spiel, fokussiert. Und deshalb versuchen natürlich Trainer, letztendlich Prioritäten zu setzen und zu sagen, okay, was sind jetzt die nächsten Aufgaben, die am wichtigsten sind, und auf die konzentrieren wir uns und diese ganzen Nebenkriegsschauplätze lassen wir weg. Das ist gerade bei einem Interview unheimlich frustrierend, vor allen Dingen für denjenigen oder diejenigen, die das Interview führt, weil man entlockt dem Trainer oder den Trainern einfach nichts oder nichts Gescheites, meint man. Aber dieses, wir schauen von Spiel zu Spiel, diese Fokussierung, die ist nun mal auch dahingehend wichtig, weil man auch Energie gezielt einsetzen kann und ja eine gewisse Überforderung dann managen kann. Weil man merkt das ja, auch da hat sich medial ja unheimlich viel getan. Es gibt mittlerweile gefühlt 24 Stunden Sportkanäle. Jetzt in Deutschland weniger, weil nach Mitternacht oder 1 Uhr sitzen die wenigsten nochmal vorm Fernseher, aber so Sky Sport News HD, ne, in dem Zusammenhang, als das erste Mal so aufkam, da hat man sich auch gedacht, Leute, was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn erzählen den ganzen Tag? Ja, die füllen den ganzen Tag. Die füllen den ganzen Tag. Interviews, Trainingsinterviews, Trainingsaufnahmen und so weiter und so fort. Das heißt, die mediale Fokussierung in dem Fall, die mediale Konzentration hat erheblich zugenommen. Das heißt, man kann sich auch jetzt nicht einfach so bewegen, muss teilweise die Trainingseinheiten eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführen, damit man gewisse Dinge einfach auch mal einstudieren kann. Oder wie ich auch gerne sage, damit man auch mal so sein kann, wie man sein möchte. Und nicht immer darauf aufpassen muss, dass man jetzt gefilmt wird oder irgendeiner was mithört. Und das ist mal so ein Aspekt, wo sicherlich jeder mal Kontakt mit hatte, aber das vielleicht nicht unbedingt ummünzen konnte in, ich sage jetzt mal nach dem Motto, der glaubt doch selber nicht, was er da sagt. Doch, das tun die. Die arbeiten einfach wirklich fokussiert und eben Step by Step.
Und ist das auch tatsächlich dann ein Rezept des Mentalcoaches, dass er sagt, pass auf, damit du weniger Stress hast, guck einfach, dass du wirklich dich auf das nächste Spiel konzentrierst, dass du nicht weiter in die Zukunft guckst, sondern dass das wirklich, weil das auch sonst zu viel wird, insgesamt zu viel wird, weil das ist ja nicht nur das nächste Spiel oder das übernächste, sondern es ist ja auch das Ganze drumherum, das du dann auch noch auszuhalten hast. Deshalb haushalte mit deinen Kräften und konzentriere dich auf das nächste Spiel. Könnte das ein Tipp des Mental Health Coaches von Jürgen Klopp gewesen sein?
Das weiß ich nicht, weil ich natürlich, wenn es zu tatsächlichem Coaching oder Teaching kommt, bin ich nicht dabei. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Trainer, wie es auch häufig viele Manager tun, dass die letztendlich Coaches in Anspruch nehmen. Dass das mit Sicherheit auch individuell stattfindet. Über den Verein kann ich es mir schwer vorstellen, obwohl es eine sportpsychologische Unterstützung in den Profivereinen in der Regel gibt. Aber ich glaube, dass das viele Trainer entweder dann individuell mit sich selber oder eben mit Vertrauenspersonen ausmachen oder eben vielleicht gar keine Hilfe in Anspruch nehmen. Man kann natürlich auch gucken, letztendlich, wie die familiäre Situation ist, weil es ist, denke ich, auch schon ein Unterschied, ob ein Trainer mit Familie irgendwo zu einem Verein kommt oder die Kinder respektive, wenn wir es jetzt in dem Fall männlicher Trainer, der mit einer Frau verheiratet ist, wo die Frau vielleicht an den Standort X gebunden ist. Also entweder die Kinder oder die Frau und dann eben auch nicht mitkommen können. Das heißt also, der Trainer arbeitet unter der Woche mehr oder weniger für den Club und ist abends alleine und trifft dann die Familie vielleicht am Wochenende oder alle 2 Wochen mal oder wenn mal Länderspielwochenende ist. Ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Aber man kann natürlich über dieses Thema, wir denken nur von Spiel zu Spiel, auch das Thema Erwartungen einfach auch managen, weil es ist sicherlich heutzutage so, und ich habe das auch bei einigen Trainern live empfinden dürfen, wenn man verloren hat, war es eine absolute Katastrophe. Also dann wurde alles in Frage gestellt. Und wenn man gewonnen hat, dann gab es auch meistens nur, wenn überhaupt, ein Gefühl der Erleichterung. Also so, ne, dass es richtig, richtig Freude ist. Also dass man, ich sag mal so ein bisschen bewusst, einfach auch ausrastet, was man teilweise von anderen Sportarten kennt. Also ich zitiere da immer, das haben wir in einem anderen Zusammenhang am Beispiel Super Bowl schon mal erörtert. Gerade der amerikanische Sport ist da schon ein bisschen anders. Da wird dann teilweise auf dem Feld noch, und sei es beim Basketball, ich sag mal,
gefeiert,
wenn beim Basketball über 100 Punkte auf jeder Seite geworfen werden, und beim Spielstand von 42 zu 40 rastet einer aus. Da würde man denken, Junge, was stimmt nicht mit dir? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Es sind noch 2,5 Viertel zu spielen. Was drehst du hier am Rad? Oder werde ich nie vergessen, da hat der LeBron James während eines Spiels die Marke, also für die höchste jemals geworfene Punktzahl, getoppt während des Spiels. Also er hat die höchste Punktzahl erreicht von der NBA-Historie. Dann haben die das Spiel unterbrochen und der hat sich in der Halle bei noch laufendem Spielstand komplett abfeiern lassen, hat Fotos gemacht. Und dann haben die irgendwann gesagt, LeBron, alles gut, lass uns bitte das Spiel noch zu Ende bringen. Und dann haben die das Spiel fortgesetzt. Meiner Meinung nach im Fußball, speziell in Deutschland, undenkbar. Undenkbar. Da würde man doch, sagen wir mal, wenn der Cristiano Ronaldo hat jetzt vor kurzem, glaube ich, sein 1000, also ich glaube, von den aktiven Spielern hat er die meisten Tore jetzt gemacht. Und ja, da wird das Spiel nicht angehalten und irgendwelche Fotos noch schnell geschossen und dann nach 15 Minuten Spielunterbrechung gesagt, so, wir machen jetzt mal weiter. Aber ein anderes Thema. Aber
naja,
dieses
aber passt ja genau dahin. Sich, also,
im Grunde schon, ja. weil es ja auch irgendwo ein Ventil ist.
Genau.
Ne? Und auch meiner Meinung nach eine gewisse Form der Würdigung, also in dem Moment einem Spieler oder vielleicht auch einem Trainer eine Plattform zu geben, das ist schon, wie, also ich finde, das ist schon großartig. Aber die Realität sieht so aus, dass man letztendlich, wenn man verliert oder auch gerne gewinnt, dass man die Erwartungen hinterher einfach auch managen muss. Dass das Umfeld und auch die Medien auf der einen Seite nicht zu kritisch sind, auf der anderen Seite nicht euphorisch. Und dieser ständige Balance, also eigentlich immer perfekt Leistung abliefern zu müssen, gleichzeitig aber auch mit Rückschlägen professionell umzugehen, dabei höflich zu bleiben, immer auch zur Verfügung zu stehen für Anfragen, gerade mediale Anfragen, das ist natürlich schon einfach auch schwierig und belastend, gar keine Frage, weil letztendlich will ein Coach in erster Linie, dass die Mannschaft funktioniert und will sich in erster Linie auf den Sport konzentrieren. Ne, dieser ganze Kladderadatsch, der Luis Enrique von Paris Saint-Germain hat das jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen bei einer Pressekonferenz gesagt, er würde auf die Hälfte seines Gehaltes verzichten, wenn er keine Pressekonferenzen mehr geben muss. Und das sagt ja auch schon alles.
Ja.
So, und demzufolge muss man da schon sehr, sehr resilient sein oder zumindest eine gewisse Resilienz entwickeln. Ich finde, dass man sich auf dieser Bühne, weil man meiner Meinung nach schon eine Form von CEO ist für den Bereich, zumindest den Bereich der Mannschaft, und die Mannschaft ist in einem Verein das Wichtigste. Also Merchandising, Stadion, Ticketing, alles super, alles wichtig, gehört dazu. Aber die Mannschaft ist und bleibt das Wichtigste. Und deshalb vergleiche ich das schon wie ein CEO. Und ich finde, dass, was man gerade auch aus Amerika hört und mitbekommt, dass eben viele CEOs sich professionelle Hilfe holen. Die haben Mentalcoaches, die haben auch einfach Coaches, die sie da durchlavieren, die sie unterstützen und auch vorbereiten auf gewisse Begegnungen, nennen wir es mal so, dass man das flächendeckend auch im Fußball machen sollte.
Vielleicht damit die Frage drängt sich so ein bisschen auf. Wer war der authentischste Coach, den du erlebt hast, der quasi für seine mentale Gesundheit gesorgt hat und der dann einfach auch die Emotionen im positiven Sinne nach außen getragen hat? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass sowas auch, wenn jemand mental da einfach auf der Höhe ist und fit ist und darauf auch achtet, dass sich das auch ein Stück weit auf eine Mannschaft überträgt. Oder ist das zu viel der Romantik?
Nee, das ist nicht zu viel der Romantik. Im Gegenteil, ich glaube, dass das helfen kann, dass das vor allen Dingen auch Spielern, die in einer schwierigen mentalen Situation sind, sei es durch fehlende Einsatzzeiten, sei es durch Misserfolge, durch Rückschläge, sei es auch, weil sie vielleicht sehr jung in den Profibereich kommen und mit ein paar Themen in Berührung kommen, die halt vorher nie wichtig waren. Allen voran das materielle Thema, dass man da schon Vorbildcharakter haben kann. Also wer das, ich weiß natürlich nicht von jedem Trainer, ob er das für sich in Anspruch genommen hat und wie er es umgesetzt hat. Aber es gab einen Trainer, der das ganz offen kommuniziert hat, auch wie ich in Erinnerung habe, auch medial offen kommuniziert hat, und das war Heiko Herrlich, der ganz klar gesagt hat, ich arbeite in diesem Bereich, ich finde diesen Bereich wichtig. Unabhängig davon, ich denke, wenn man viele Trainer im Rahmen einer Umfrage fragen würde, wie wichtig ist die Mentalität, und damit jetzt nicht die südländische oder skandinavische Mentalität gemeint, sondern wie wichtig ist das Thema eben der mentalen Stärke, dann würden mit Sicherheit viele 100% ankreuzen, aber wir würden bestimmt irgendwo bei locker 90% landen. Und wenn aber, nehmen wir nur 80. So, wenn wir jetzt mit 80% sagen, das ist der wichtigste Teil, um erfolgreich zu sein, dann muss man sich ja die Frage stellen, findet dann auch mentales Training statt? Weil wenn nur 20% körperlich ist und 80% mental, wissen wir, dass körperlich teilweise sehr hart und ausdauernd trainiert wird. Taktisch hart und ausdauernd trainiert wird. Aber mental, psychologisch, würde ich mal mit Blick hinter und vor die Kulissen behaupten, wird sehr wenig gemacht. Und vielleicht ist das auch, also man muss es ja nicht mit dem mit dem Thema unbedingt Psychologie oder Psyche in Verbindung bringen, weil das hatten wir in der letzten Folge. Das ist ja manchmal eben eher stigmatisierend auch, ne? Also der ist weich und der ist nicht belastbar, der ist nicht stressresistent und so weiter, sondern dass man es einfach über das Thema eben Achtsamkeit oder Visualisierung oder das Thema, wie kann ich mit Druck umgehen, wie kann ich den Fokus bewahren, dass man mit diesen Argumenten arbeitet, weil da trifft man jeden jungen Spieler und jeden alten Spieler mit. Damit triffst du alle und in dem Fall auch ins Herz, nicht nur in den Kopf. Und da würde ich mir schon meiner Meinung nach wünschen, ich hoffe, dass mich keiner aus der gemeinsamen Zeit im Profibereich jetzt verbal erschlägt, aber ich weiß, wie es gelaufen ist, ich weiß auch, wie es heute noch läuft, da würde ich mir schon mehr wünschen, definitiv.
Wie lange, Fangfrage, ich sag dir auch gleich warum, also wie lange war Heiko Herrlich Trainer bei Bayer 04 Leverkusen?
Kurz. Lass mich mal überlegen. 10 Monate? Kann das sein?
Kann sehr gut sein. Ich glaube, es war einer der kürzesten Trainer-Dekaden in der Geschichte von Bayern 04 Leverkusen.
Also ich müsste wirklich nachschlagen. Ich glaube, es waren 10 Monate.
Also war nicht, ich weiß, war, ist kein Jahr auf jeden Fall. Also ich meine, das wäre kein Jahr gewesen. Und nachfolgend ist es auch so gewesen, dass er okay Trainerstationen hatte, jetzt aber auch nicht mehr vergleichbar mit der von Bayer 04 Leverkusen. Und Er ist jemand gewesen, der ja auch in der Öffentlichkeit, das hast du richtig gesagt, sehr, sehr, sehr klar damit umgegangen ist, dass er damit arbeitet, auch mit der mentalen Gesundheit. Und er ist, glaube ich, einfach auch deshalb im Fußball, unter anderem hat er auch einen gewissen Ruf gehabt und hat ihn bis heute, wenn man mit dem einen oder anderen Fußballfunktionär spricht, dann ist das, und das ist total absurd eigentlich, das ist wirklich total absurd, irgendwo ein Stück weit ein Problem für ihn auch wahrscheinlich gewesen in der Karriere. Wenn ich dann mal so Szenen einfach rausschneide oder mitschneide, Pressekonferenz, Max Eberl, ich kann nicht mehr bei Borussia Mönchengladbach und ich lege meinen Arm nieder. So. Da haben viele, weiß ich auch in den sozialen Netzwerken, Pressevertreter und so weiter, haben auch irgendwie sich kritisch geäußert darüber. Ah, ist das wirklich denn wirklich der Grund? Burnout? Und dann auch wieder so Sprüche, wie du sie gerade eben angerissen hast, von wegen, naja, wird doch aber auch bezahlt. Das muss man doch wissen, wenn man in so einem Job arbeitet. Nächstes Beispiel, Jürgen Klopp, der als den Hauptgrund seines Abschieds bei Liverpool gesagt hat, dass er verbrannt ist, dass er auch fertig ist, dass er eine Pause braucht. Der ist ganz offen damit umgegangen. Da war es das erste Mal, wenn ich jetzt nur diese drei Geschichten nehme, es gibt vergleichbare mehr, da war es das erste Mal, wo jemand, das lag natürlich auch an der Personalie, glaube ich, Jürgen Klopp, nicht dafür geschlachtet wurde, nicht kritisiert wurde, wo man das einfach gesagt hat, naja, klar, logisch, das ist ja auch sau anstrengend irgendwie da in Liverpool, dann braucht er jetzt mal einen Break, ist doch auch total in Ordnung. Da war das gar kein Problem. Und da bin ich mir sehr sicher, dass Jürgen Klopp mit einem mentalen Coach zusammenarbeitet, denn er versteht sich ja übrigens auch als Manager, nicht unbedingt als Trainer. Die Personale, die uns alle ein wenig gewundert hat, dass er jetzt bei Red Bull eingestiegen ist, passt nicht so ganz irgendwie in das Bild, das er von sich selbst gezeichnet hat, was man von ihm hat. Irgendwo dann schon, weil er auch da wieder der Manager ist. De facto ist es aber auch so, dass die Begründung eine seelische war, warum er da ausgestiegen ist. Aber die Geschichten sind unterschiedlich, aber trotzdem eher, bis auf Jürgen Klopp, eher negativ behaftet. Eher bleibt da ein Negativgedanke zurück. Eher bleibt da etwas übrig wie, ist das jetzt wirklich so? Oder muss man doch eigentlich aushalten? Wenn man dann so ein bisschen das Glück hat, hinter die Kulissen zu gucken und du hast es so lange Zeit, ich immer nur so in kurzen Ausschnitten, dann weiß man eben auch, dass was da auf einen als Trainer, was da auf einen zukommt. Und da ist es eben viel, viel, viel zu kurz gedacht zu sagen, das ist halt eingepreist. Also da wird halt eben viel Geld verdient und das müssen die aushalten. Und das ist, glaube ich, Quatsch. Wenn wir aber dazu kommen, was können wir von denen lernen? Also ganz konkret, was kann ich von, wie zum Beispiel, vielleicht hast du eine Antwort, ich weiß es nicht, wie ist es möglich, dass ein Trainer an der Seitenlinie steht und sowohl positiv als auch negatives komplett ungefiltert mitkriegt? Oder blenden die das aus, haben die eine Technik, dass sie sich nur auf das Spiel konzentrieren und das Geschrei der Fans, auch wenn es negativ ist und gerade wenn es negativ ist, nicht mitkriegen. Plus, wenn sie dann aus den Katakomben nach oben gehen und die ersten Schlagzeilen vielleicht auch noch lesen, mit Spielerkritiken, Noten, Schlagzeilen, die vielleicht nicht so positiv sind. Wie gehst du damit um? Wie schaffst du es mental? Und das muss ja, da musst du ja unheimlich stark sein, das so gemanagt zu bekommen, dass du am nächsten Samstag 15.30 Uhr wieder an der Seitenlinie stehst.
Da müsstest du fast die Trainer fragen. Ich kann es versuchen zu beantworten, muss aber nochmal ganz kurz zurück, weil Heiko Herrlich muss länger als eine Saison Trainer bei uns gewesen sein, übrigens, bevor ich das hier sage. Weil in der ersten Saison sind wir Vierter geworden, ich glaube mit 55 Punkten und sind wegen der schlechteren Tordifferenz nicht in die Champions League gekommen. Und dann ist er im Winter darauf, also muss anderthalb Jahre eigentlich Trainer gewesen sein oder anderthalb Spielzeiten. Im Winter nämlich dann darauf ist er leider entlassen worden. Das nur nebenbei, bevor ich hier, wie gesagt, aus der Erinnerung was Falsches sage. Aber es war meiner Meinung nach definitiv länger als ein Jahr. Und ich würde, wie gesagt, anderthalb Jahre tippen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich denke schon, dass gewisse Dinge ausgeblendet werden können, weil ich das als Arzt auch geschafft habe. natürlich haben jetzt die Ärzte nicht den Druck, den die Trainer haben, vor allem während des Spiels, weil sich während des Spiels unheimlich viele Dinge ergeben, Situationen, auf die man reagieren muss, Entscheidungen, die man treffen muss, einwechseln, auswechseln, taktische Umstellungen und so weiter und so fort. Und auch da wird das Mikroskop draufgehalten und gesagt, ja, warum macht er das denn jetzt? Ne? 10 Minuten später führt das zu einem Misserfolg, 20 Minuten später allerdings zu einem Erfolg und naja. Aber für mich war es ja auch manchmal spannend, national wie international vor teilweise großer Kulisse, auch in dem Wissen, da sind ein paar Rundfunk- und Fernsehanstalten eingeschaltet heute, auf den Platz zu laufen, um zu entscheiden, ob der Spieler weiterspielen kann. Und auch da ist man tatsächlich in so einem Art Kokon oder Tunnel, egal wie man es nennen möchte, und nimmt gewisse Dinge einfach nicht wahr. Auch atmosphärisch ist man manchmal so in dem Spiel gefangen, dass man drumherum gewisse Dinge nicht wahrnimmt. Und ich denke, auch wenn ich jetzt kein Profi-Coach gewesen bin, dass man dafür die Coaches sprechen kann, dass sie das tatsächlich auch ausblenden können, wenn sie aufs Spiel fokussiert sind. Und ich glaube auch, dass die meisten Trainer permanent aufs Spiel fokussiert sind. Es gibt zwar immer mal wieder Ablenkungen, aber die sind technischer Natur. Wenn man bedenkt, vor einigen wenigen Jahren, gab es das Thema Tablet auf der Bank ja zum Beispiel gar nicht. So, jetzt ist ja ein Tablet auf der Bank. Das heißt also, man kann sich die Situation auch nochmal auf dem Tablet angucken, sodass die Trainer dann zur Bank kommen, mit den Assistenten zusammen dann auf den Bildschirm schauen und darüber hinaus vielleicht sogar Entscheidungen treffen. Also das heißt, man verliert dann natürlich schon für einen kurzen Moment den Live-Fokus, weil man kurz eben auf dem digitalen oder virtuellen Fokus landet. Aber ansonsten könnt ihr das schon, denke ich, gut ausschalten und ausblenden. Und das fand ich dann schon immer auch bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob das bewundernswert ist, eher bemerkenswert ist natürlich das Thema, wenn negative Kritik und auch teilweise vielleicht noch gerade auf Höhe der Gürtellinie einprasselt, dass man dann immer noch diese Professionalität besitzt, eben teilweise dann Leuten noch vors Mikrofon zu kommen, von denen man eben weiß, dass sie einen mal so richtig durch den Dreck gezogen haben. Aber ich habe das immer als professionell gewertet und letztendlich auch als Teil des Business und Teil des Spiels. Aber das ist schon, fand ich immer sehr bemerkenswert, wie man dann auch diese Dinge so navigieren kann und sich da eine gewisse Flexibilität, aber auf jeden Fall Resilienz aneignen kann.
Interessant. Also ich finde den interessantesten Part eigentlich den Tunnelblick und ich finde, dass das die Möglichkeit gibt und das finde ich, es ist wirklich immer ein Wunder in solchen Situationen oder auch in solchen Berufen, dass diese Leute oftmals, du gehörst ja dann eben auch dazu, dass man die Möglichkeit, überhaupt die Fähigkeit besitzt, in diesen Tunnel reinzugehen, dass man eben das sich darauf konzentrieren kann. Vielleicht ist es auch was Biologisches am Ende, dass das Hirn sagt, ich habe hier meine Aufgabe, wenn ich mich jetzt um alles kümmere, was hier gerade passiert, dann packe ich das nicht, sondern ich muss tatsächlich wirklich einfach auch mal einen Fokus genau auf dem haben, wofür ich hier zuständig bin. Ein Stück weit denke ich, das ist bei Spielern auch so. Müsste man mal fragen, wie die damit umgehen, wenn das dann, also sie kriegen natürlich auch alles mit und natürlich irgendwo im Unterbewusstsein kriegst du auch alles mit. Und gerade dann, wenn es nicht gut läuft, die Beschimpfungen vom Publikum und so weiter, das ist ja alles, das ist ja ein Stück weit auch Brot und Spiele, ja. Also warum gehen die Leute auch zum Fußball? Das ist da deshalb, weil sie da einfach mal frei schreien können, streckenweise, um einfach mal auch Dampf abzulassen, ne? Sowohl positiv als auch negativ. Auch das gehört ja vielleicht, sehr, sehr wilde These, vielleicht ist es gut, wenn jeder mal regelmäßig in Fußballstadion geht, einfach auch gut für die mentale Gesundheit, einfach sich mal frei zu schreien. Ohne dass es peinlich ist, weil nämlich alle schreien. Ist ja immer ein bisschen komisch, wenn man alleine im Wald ist und dann plötzlich anfängt zu schreien. Also so ist es dann eben in einem Fußballstadion vielleicht etwas unauffälliger. Das mag ja sein. Aber trotzdem ist es so, dass die Leute das mitkriegen, also beziehungsweise die Spieler das auch mitkriegen. Und dieser Tunnelblick und dieser Gang in diese Konzentration, das ist schon, glaube ich, was man sehr gut vielleicht auch als Technik lernen kann. Aber was ich auf jeden Fall aus dieser Folge mitnehme, ist nochmal die Idee, vielleicht den einen oder anderen Coach mal zu Rate zu ziehen. Warum denn nicht? Also wir waren ja in der letzten Ausgabe auch sehr bei Prophylaxe, ja. Und kann mir gut vorstellen, dass vielleicht auch ein guter Trainer, aber das ist jetzt nur in meiner Theorie so, vielleicht sowieso per se einen Coach hat, ob er das jetzt öffentlich macht, sei mal dahingestellt, ob das sogar jemand im Verein weiß überhaupt, sei mal dahingestellt, kann ja auch sein, dass das nur etwas ist, was sie nur für sich tun. Clever wäre allerdings, wenn sie jemanden beauftragen würden, der nur für sie zuständig ist und unter dem Denkmantel auch von mir aus der Verschwiegenheit, der eben ein mentaler Coach ist, und warum nicht vielleicht einfach auch das, genau das lernen, dass wenn man sich das leisten kann und wenn man vielleicht einfach auch sich das leisten kann für die eigene mentale Gesundheit, dann einfach das ein oder andere Mal einen Coach zu Rate zu ziehen. Gerade dann, wenn man vielleicht Geschäftsführer ist, Manager ist, leitende Funktionen hat, Personalverantwortung hat, was auch immer, tut es ja auch mal ganz gut, da einen Fachmann an der Seite zu haben, der einen da ein Stück weit durchcoacht. Das muss ja gar nicht bedeuten, dass es jemand ist, der sagt, ey, du hast eine Macke, du musst dich mal um deine Macke kümmern, und wir lösen das auf, sondern es geht ja darum, wie gehe ich mit Menschen um? Wie gehe ich mit meiner Situation um? Sehe ich mich richtig? Kriege ich vielleicht auch mal irgendwie, weil es sich sonst niemand traut, auch ein adäquates Feedback, mit dem ich arbeiten kann? Setzt natürlich eins voraus, nämlich grundsätzlich die Bereitschaft, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und vielleicht auch in dem Bereich besser werden zu wollen. Das werde ich mal mitnehmen, werde ich mal bei uns in der Geschäftsführung vielleicht demnächst besprechen, ob wir da nicht den Raum eröffnen und auch mal ein Budget aufmachen, dass ich jeder mal regelmäßig einfach auch von einem Coach beraten lassen kann.
Also erstrebenswert wäre es auf jeden Fall. Zu dem Thema Macke haben, muss ich natürlich sagen, ich erwarte von einem Trainer auf diesem Niveau, dass er definitiv mindestens eine, wenn nicht viele Macken haben sollte. Weil es ist unheimlich schwer, denke ich, sonst erfolgreich zu sein. Also wenn man sich einen Pep Guardiola anschaut, einen Jürgen Klopp, und viele werden sagen, ja klar, wie der damals die Zähne gefletscht hat, wie der teilweise die Linie entlang gelaufen ist, wie der Schiedsrichter beleidigt hat, wie der mit den Fans kommuniziert hat, also meistens körperlich. Ich glaube, dass es eben teilweise gar nicht ohne Macke geht, um in diesem Zirkus und in diesem Milieu, in diesem Geschäft eben wirklich Akzente zu setzen. Ich glaube, dass auch ein bisschen Show dazu gehört, weil nun mal sehr, sehr viele Kameras auf einen gerichtet sind und letztendlich das Publikum, mindestens das an den Fernsehschirmen und auch die Medien an sich, erwarten, dass Trainer sich mitteilen, also verbal oder körperlich, dass man also irgendwie merkt, okay, die brennen dafür oder die sind eben konzentriert. Ich glaube, das gehört dazu. Viel wichtiger ist es dann, von diesen Macken eben auch wieder runterzukommen, um dann wieder sich vorzubereiten oder dann letztendlich auch wieder Kraft zu tanken für die Show. Nichts anderes ist, ich sag dir, beim Eingangsplädoyer von dir, dann lieber Rockstar. Aber auch der Rockstar ist ja genauso. Der muss ja unter der Woche, wenn er, oder anders formuliert, wenn er auf Tournee ist, von Auftritt zu Auftritt, muss er zwischen den Auftritten runterfahren. Ne? Macht zwar letztendlich sein Tontest und so weiter und so fort, geht in die Halle, schaut sich das an, ne, und nimmt die Atmosphäre ein bisschen auf. Aber um wirklich performen zu können, 1,5, 2, 2,5 Stunden oder wie Taylor Swift, glaube ich, 3 Stunden, muss man natürlich irgendwo auch die Möglichkeit haben, runterfahren zu können. Und was nahezu bei allen Trainern durchgehend der Fall war, jetzt könnte man natürlich denken, ja gut, Fußball, Profitrainer würden wir erwarten, war regelmäßiger Sport. Also egal, wo man war, Laufen, Spazieren, Kraftraum und so weiter. Mit den Jungs beim Abschlusstraining, wenn man auswärts war oder auch unter der Woche beim Training, ab und zu ein bisschen mitkicken. Also dieses Spielerische, dieses Sportliche, dieses im wahrsten Sinne des Wortes durch Bewegung den Kopf frei machen. Das war fast durch die Bank bei allen Trainern der Fall. Und auch sicherlich etwas, was jetzt nicht als ganz besonderes Gimmick zu werten ist oder ein ganz großes Geheimnis aus der Branche. Aber häufig sind es ja auch die einfachen und alltäglichen Dinge, die man umsetzen kann. Und wenn man selber was davon lernen möchte, dann ist es ja eben auch das, was kann ich tatsächlich davon umsetzen. Es wird sich nicht jeder einen Coach leisten können oder wollen, was auch immer. Aber zu sagen, ja, okay, ich versuche mal gewisse Erwartungen an mein Umfeld zu managen oder ich versuche gewisse Aufgaben zu delegieren, indem ich anderen Parteien Vertrauen entgegenbringe. Und nichts anderes macht heutzutage ein Elite-Coach, wenn wir bedenken, wie viele Co-Trainer eine Mannschaft mittlerweile hat, wie viele Athletiktrainer, wie viele Torwarttrainer, wie viele Videoassistenten oder Videocoaches. Das heißt, Trainer, früher ein Otto Rehhagel, einige werden sich noch an ihn erinnern, das war quasi der alleinige Zampano. Aber heute ist es so, dass ein Pep Guardiola, ein Carlo Ancelotti, ein Jürgen Klopp, ein aktuell Xabi Alonso, eine Armada an Mitarbeitern haben. Das heißt, der Trainer deckt auch nicht mehr alles ab, sondern gibt letztendlich ab. Und das bedeutet gleichzeitig auch, er gibt auch ein Stück weit Stress ab. Und ich glaube, diese Dinge, die kann man schon mitnehmen und dann letztendlich gucken, okay, wo kann ich in meinem Bereich delegieren? Wo kann ich in meinem Bereich Erwartungen realistisch einschätzen und einordnen? Und wo kann ich vielleicht mir nochmal die ein oder andere sportliche Tätigkeit gönnen?
Sehr gut, dann werde ich jetzt mal anfangen zu delegieren und werde jetzt auf Stopp drücken, werde unserem Producer sagen, bitte schneiden und werde mich in der Zwischenzeit nochmal auf die Yogamatte legen und ein paar Übungen machen und dann auch in die Haie gehen. Ich danke dir sehr für eine schöne Folge, was wir von den Supercoaches lernen können und ein paar Insights haben wir bekommen und vielleicht auch ein paar Anregungen, wie wir damit umgehen können, was wir mitnehmen können und auch spannend, dass es, wie gesagt, nochmal die Zahl fand ich krass, dass 200 Coaches da mitgemacht haben. Das sagt ja auf jeden Fall schon mal einiges, nämlich, dass ja auch in dem harten Profifußball dieses Thema Mental Health auf jeden Fall eine inzwischen elementare und große Rolle spielt. Danke sehr und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich danke dir, mein Lieber. Bis bald.
Bis dann.
Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.